Kurzer Hinweis. Dieses Podcast-Projekt ist im Rahmen eines studentischen Seminars entstanden. Die Inhalte beruhen auf einer wissenschaftlichen Literaturrecherche, können aber nicht den gesamten Forschungsstand zum Thema wiedergeben. Viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Besserwissen – Bildungsmythen auf der Spur. Heute werden wir uns mit dem Thema Hochbegabung von Kindern und Jugendlichen in Schulen beschäftigen. Ich bin Lena und ich sitze nicht allein hier. Mit dabei sind Julia, Elena und Franziska. Wir sind Studentinnen der Universität Erfurt und wollen uns im Rahmen eines Seminars anschauen, was hinter der Aussage »Hochbegabte haben es in der Schule immer leicht« steckt. In der heutigen Podcast-Folge werden wir dieser Behauptung auf den Grund gehen. Als Unterstützung haben wir auch den Experten Professor Dr. Ernst Hani eingeladen, dem wir ein paar Fragen zum Thema stellen werden.
Wenn man an Hochbegabung denkt, denkt man vielleicht als erstes an Personen wie Albert Einstein, Stephen Hawking oder Bill Gates. Alle drei wurden als hochbegabt eingestuft und vielleicht haben sich auch manche von euch schon mal gedacht, ich wäre gerne genauso schlau wie diese drei Persönlichkeiten. Gerade bei der Vorbereitung auf Klausuren oder im Prüfungsstress habe ich mir manchmal auch gewünscht, einfach hochbegabt zu sein, weil ich dachte, dann wäre irgendwie alles leichter. Aber ob das wirklich einfacher alles gewesen wäre, schauen wir uns gleich an. Kommen wir aber erstmal zu dem Begriff Hochbegabung. Der ist ja gar nicht so einfach zu definieren. Was ist denn Hochbegabung eigentlich genau, Elena?
Ja, also man denkt ja oft, dass Hochbegabte schlauer sind als der Durchschnitt der Menschen. Im Ansatz stimmt das auch eigentlich, denn Hochbegabung beschreibt, dass eine Person anderen Gleichaltrigen gegenüber eine ausgeprägtere Leistung aufweist. Wir haben dabei bei unserer Recherche herausgefunden, dass ungefähr die 2% der Besten eines Jahrgangs quantitativ als hochbegabt zählen. An der Stelle kommen vor allem auch Bewertungsmaßstäbe ins Spiel, durch die erkannt werden kann, ob eine Leistung entweder besser oder schlechter ist. Zum Beispiel wie bei einer Punktzahl. Allerdings muss man hier aufpassen, dass man die Hochbegabung einer Person nicht verallgemeinert. Dies bedeutet also, wenn eine Person eine Hochbegabung aufweist, dann oftmals nur in einem Gebiet, wie beispielsweise Mathematik oder auch Sport. Ein Hochbegabter oder eine Hochbegabte kann also nicht automatisch alles, wie es so oft vermutet wird.
Dabei ist es uns auch wichtig, Hochbegabung nicht mit Intelligenz gleichzusetzen. Ich habe ja schon gesagt, dass Hochbegabung nur schwer definierbar ist und dementsprechend wird häufig fälschlicherweise anhand der Intelligenz einer Person auf deren Hochbegabung geschlossen, was nicht der Fall ist. Ein hoher Intelligenzquotient, was vermutlich alle unter IQ kennen, ist zwar ein Merkmal für Hochbegabung, aber nicht allein ausschlaggebend dafür.
Genau. Und hier knüpfen eben verschiedene Modelle an, die die unterschiedlichen Merkmale von Hochbegabung aufgreifen und versuchen, den eher abstrakten Begriff zu definieren. Beispiele hierfür sind das Drei-Ringe-Modell von Renzulli aus dem Jahr 1993 oder das Axiotop-Modell von Ziegler aus 2004. Und eines der bekanntesten Modelle ist das Münchner Hochbegabungsmodell von Heller, Perlet und Hani, mit dem wir später noch sprechen werden. Das Münchner Hochbegabungsmodell ist im Rahmen einer empirischen Studie entstanden. Es wurde in den vergangenen Jahren immer wieder überarbeitet und visualisiert eigentlich die verschiedenen Begabungsfaktoren und deren gegenseitige Wechselwirkung. Auch hier ist Intelligenz nur ein Merkmal von vielen. Wir haben während unserer Recherche darauf geachtet, Quellen zu verwenden, die Hochbegabung nicht mit Intelligenz gleichsetzen. Das ist aber tatsächlich nicht immer so einfach, da die beiden Begriffe im Alltag oft als Synonym verwendet werden. Leider werden in Veröffentlichungen für Lehrpersonen oder Eltern zu diesem Thema nach wie vor Intelligenztests oder Checklisten verwendet, die eine Hochbegabung eines Kindes vermeintlich feststellen sollen. An alle LehrerInnen und Eltern, die uns gerade zuhören: Ja, solche Tests können als grobe Richtlinie gelten, sollten ein richtiges Diagnoseverfahren aber unter keinen Umständen ablösen.
Wir haben jetzt besprochen, was Hochbegabung ist und welche Modelle es gibt, die diesen Begriff versuchen zu beschreiben. Lasst uns jetzt mal wieder auf die Behauptung, Hochbegabte haben es in der Schule immer leicht zurückkommen. Was sagen wir dazu?
Ja, also wir konnten durch unterschiedliche Studien oder auch andere Veröffentlichungen verschiedene Argumente gegen diese Behauptung zusammentragen. Hochbegabte denken zum Beispiel auf eine sehr komplizierte Art und Weise. Sie neigen zu dem sogenannten divergentem Denken, was auch als geistige Überaktivität bezeichnet werden kann. Wenn Hochbegabte also beispielsweise eine Frage beantworten sollen, dann überlegen sie sich ganz viele verschiedene Lösungsalternativen und filtern heraus, welche davon denn die beste ist. Das dauert natürlich erstmal eine Weile und während der Denkprozess noch läuft, haben Normalbegabte meistens schon die Antwort auf die Frage gefunden. Die Folge daraus ist, dass Hochbegabte sich also häufig für dumm halten, weil sie einfache Aufgaben vermeintlich nicht lösen können. Sie könnten sich dadurch eher vom Unterrichtsgeschehen zurückziehen, wodurch ihre Hochbegabung nicht mehr gefördert werden kann.
Auch bei Tests unter Zeitdruck kann dieses divergente Denken ein Hindernis sein. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich selbst während der Schulzeit ein ganz schönes Problem mit der Zeit bei Klausuren oder Aufsätzen hatte und ich bin nicht hochbegabt. Dadurch, dass Hochbegabte häufig komplizierter denken und dementsprechend auch ausführlicher und weitläufiger schreiben, kann ich mir gut vorstellen, dass die Zeit, ihre Gedanken zu Ende zu führen, oft nicht ausreicht. Auch in der Mathematik gibt es ja meist mehrere Lösungen für eine Aufgabe. Hochbegabte fühlen sich daher oft überfordert und es kann schnell zu schulischen Problemen kommen.
Jetzt könnte man davon ausgehen, dass Hochbegabte aufgrund dessen eben nicht gerne in die Schule gehen. Aber das stimmt nicht so ganz. Dazu gibt es nämlich eine Studie von Rutznowski et al. Die ist zwar schon ein bisschen älter, aus dem Jahr 2000, aber trotzdem eigentlich ganz spannend. Die AutorInnen verglichen auf Basis der Datenbank High School and Beyond SchülerInnen von insgesamt 1000 amerikanischen Highschools zu zwei Zeitpunkten. Und zwar einmal, als die SchülerInnen die 10. Klasse besucht haben und auch nochmal 4 Jahre nach deren Highschool-Abschluss. Dabei wurden spezielle Indikatoren untersucht, wie zum Beispiel Interessen, Werte, Karrierepläne und berufsbezogene Einstellungen oder auch Sichtweisen. Dabei haben auch die AutorInnen zwischen Hochbegabten, Begabten und Normalbegabten differenziert.
Aus der Analyse der Daten geht hervor, dass Begabte und Hochbegabte mehr Interesse an Mathematik, Englisch und naturwissenschaftlichen Kursen zeigen und mehr Spaß an der Schule haben als Normalbegabte. Außerdem fühlen sie sich wohler in akademischen Kursen. Allerdings kann daraus nicht geschlossen werden, ob es diese SchülerInnen auch tatsächlich leichter in der Schule haben. Die Daten, die 4 Jahre nach dem Highschool-Abschluss erhoben wurden, zeigen, dass Begabte sowie Hochbegabte in seltenen Fällen eine einfache Arbeit verrichten. Mit höherer Wahrscheinlichkeit sind diese Personen in einer Führungsposition tätig oder engagieren sich für diverse Organisationen. Man kann also davon ausgehen, dass diese Personen mehr Erfolg in der Schule hatten und somit eher höhere berufliche Positionen einnehmen.
Gehen wir jetzt mal weg von der Denkweise hochbegabter Personen, denn das ist ja wohl das Offensichtlichste, wenn man sich mit dem Thema Hochbegabung beschäftigt. Wir sind während unserer Recherche aber auch auf Argumente gestoßen, die sich auf die Verhaltensweisen hochbegabter Menschen beziehen.
Ja, also Hochbegabte können sich durchaus gut in die Gefühlslage anderer hineinversetzen. Allerdings fällt es ihnen dabei auch ganz oft schwer, angemessen zu reagieren, da sie versuchen, die soziale Situation des Gegenüber genauestens zu interpretieren. Sie möchten also eigentlich alle Gründe herausfinden, die zu der Gefühlslage der entsprechenden Person beitragen. Das kann natürlich auch mal sehr schnell irgendwie aufdringlich und unsympathisch wirken. Wie auch beim Denken verläuft die Sinnesverarbeitung bei Hochbegabten sehr komplex. Bei unvorhersehbaren Berührungen oder auch Lautstärken reagieren sie häufig besonders sensibel. Schulpausen zum Beispiel sind für Hochbegabte oftmals unangenehm aufgrund der Reizüberflutung und der Körperberührung während des Spielens. Auch körperliche Konflikte möchten vor allem die Jungs eher meiden. Es kann also vorkommen, dass sie von ihren Mitschülerinnen als Feigling oder auch als Schwächling bezeichnet werden. Auch die Konzentration Hochbegabter leidet unter der Lautstärke während des Unterrichts. So bevorzugen sie eher Lehrerinnen, die sehr streng sind und die Klasse unter Kontrolle haben.
Die Argumente, die wir ja eben schon besprochen haben, deuten ganz klar darauf hin, dass es eben Hochbegabte nicht immer leicht in der Schule haben. Und jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wie diese Personen individuell gefördert werden können. Diese und weitere Fragen werden wir jetzt unserem heutigen Gast stellen. Er ist Inhaber der Professur für pädagogisch-psychologische Diagnostik und differenzielle Psychologie an der Universität Erfurt und hat schon früh mit hochbegabten Forschung und hochbegabten Förderungen sich beschäftigt. Also wer würde besser passen als heutige Interviewpartner als Professor Dr. Ernst Hani? Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, das doch eher komplexere Thema mit uns zu besprechen. Wir haben ja schon über die Abgrenzung von Intelligenz und Hochbegabung gesprochen. Aber so einfach ist eine klare Differenzierung gar nicht. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen genauer erläutern. Wo liegt der Unterschied zwischen Intelligenz und Hochbegabung?
Also da muss man sagen, dass in der Wissenschaft wie immer verschiedene Meinungen vertreten werden. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen, Hochbegabung ist nichts anderes als hohe Intelligenz. Aber das ist eigentlich nicht so wirklich die vorherrschende Meinung. Die Meinung, die viele Kolleginnen und Kollegen vertreten, ist, dass zur Intelligenz noch andere Faktoren hinzutreten müssen, dass man von besonderer Begabung sprechen kann. Das sind Interessen. Man muss sich für irgendwas interessieren und seine Intelligenz dafür einsetzen. Und dann braucht man auch noch den Willen, da irgendwie etwas zu lernen und besondere Leistungen erbringen. Also diese Faktoren müssen auf jeden Fall dazukommen. Man kann noch an mehr Faktoren denken. Also wichtig ist, dass der Begabungsbegriff sich immer schon daran orientiert, was braucht das ein Individuum, um Leistungen zu erbringen? Und da reicht die Intelligenz allein eben nicht.
Ja, lieben Dank nochmal für die differenzierte Erklärung. Aber jetzt kommen wir nochmal auf unseren Mythos zurück. Und zwar, was würden Sie denn so in ein oder zwei Sätzen sagen, wenn jemand auf Sie zukommen würde und sagen würde, ach, Hochbegabte, die haben es doch sowieso immer leicht in der Schule?
Die einfachste Antwort ist, wenden Sie sich doch an die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind. Dort haben sich Tausende von Eltern zusammengeschlossen, deren Kinder besonders begabt sind, aber Schwierigkeiten in der Schule haben. Also ist das einfach ein empirisches Phänomen, dass es nicht immer in der Schule klappt. Und das hat verschiedene Gründe. Man muss bedenken, dass besonders intelligente Kinder nicht unbedingt immer lernwillig sind. Die können manchmal ganz schön stören, die können den Lehrern ganz schön auf die Nerven gehen. Und weil sie so schlau sind, wissen sie auch genau, wie sie den Lehrern und den Mitschülern auf die Nerven gehen. Also das ist eine Sache. Aber eigentlich noch viel bedeutsamer ist, dass eben ein normaler Unterricht den Lernbedürfnissen und Lernmöglichkeiten besonders begabter Kinder nicht gerecht wird. Die brauchen einfach einen besonderen Unterricht, so wie auch der Förderunterricht für Schwächerbegabte. Das muss einfach zu ihnen passen, sonst langweilen die sich und dann stören sie und tun gar nichts mehr. Und was sie lernen müssen, das machen sie eh mit der linken Hand. Und dann lernen sie gar nicht richtig zu lernen. Und das kann dann dazu führen, dass sie in höheren Klassenstufen tatsächlich größere Lernschwierigkeiten haben.
Jetzt stellen wir uns natürlich auch die Frage, wie Hochbegabte differenziert gefördert werden sollten. Wir haben ein bisschen in Ihren Publikationen gestöbert. Unter anderem haben Sie in einem Kapitel namens Herausforderungen der Bildungsgesellschaft in der Publikation von Bergsdorf, Kurt, Eckert und Hoffmeister mit dem Titel Entwicklung und Förderung hochbegabter Schüler aus psychologischer Sicht von 2002 erwähnt, dass eine individuelle Förderung sehr wichtig ist. Also eine differenzierte Anpassung des Unterrichts an die Lernbedürfnisse der SchülerInnen erfolgen muss. Was hat sich denn seitdem verändert? Gibt es spezielle Fördermaßnahmen für die SchülerInnen oder sogar differenzierten Unterricht?
Also es gibt eine ganze Reihe an Konzepten und Maßnahmen. Die beiden wichtigsten nennen sich Akzeleration, also schneller durch die Schule laufen, und Enrichment, das heißt zusätzliche Lernangebote machen, die auch interessenorientiert sind. Aber man geht heutzutage davon aus, dass besonders begabte und leistungsfähige Schüler genauso eine Individualisierung des Unterrichts benötigen wie schwächer begabte oder beeinträchtigte Schüler. Das heißt, Lehrkräfte müssen im Grunde bereit sein, auch für diese eben besonders leistungsfähigen Schüler auch tatsächlich einen individuellen Förderplan entwickeln. Das ist ein bisschen ein neuer Gedanke, da rechnen Lehrkräfte nicht damit, dass eben auch besonders leistungsfähige Schüler eine Förderung brauchen. Aber die sollen ja auch ihre besonderen Talente letztlich ausleben können und es auch zu was Besonderem bringen. Und deshalb brauchen die tatsächlich auch eine individuelle Förderung. Und da gibt es eigentlich wunderschöne Konzepte. Und da gibt es in Münster ein internationales Zentrum. Da ist mein Kollege Christian Fischer tätig, der hat eine ganze Reihe von Büchern veröffentlicht, wie solche individuelle Förderung auch funktionieren kann.
Lieben Dank. Sie schreiben auch zum Beispiel, dass Begabtenförderung insofern stattfindet, dass die Hochbegabten zum Beispiel früher eingeschult werden oder auch Klassen überspringen. Und würden Sie diese Maßnahmen auch für angemessen halten? Wenn ich mir jetzt überlege, mir sagt jemand, ich soll eine Klasse überspringen, ich weiß nicht so genau, ob ich das gut finden würde, weil, vor allem, weil ich meine Klassenkameraden auch verlassen müsste. Wie stehen Sie dazu?
Also solche Maßnahmen passen natürlich nur für Kinder, die insgesamt in ihrer Entwicklung fortgeschritten sind, also weiter sind als die Gleichaltrigen. Die können dann oft mit den Gleichaltrigen gar nicht so viel anfangen. Die haben schon ältere Freunde und Freundinnen und die freuen sich darauf, wenn sie in eine höhere Klasse kommen oder früher eingeschult werden, endlich raus aus dem Kindergarten und dann tatsächlich intellektuell entsprechend gefordert sind. Allerdings werden die dann manchmal in so einer neuen Klasse auch mal als Streber betrachtet, ja, und sind dann manchmal auch Außenseiter. Und deshalb gibt es Bundesländer, die sagen, man sollte nicht alleine eine Klasse etwa überspringen, sondern zu zweit oder in kleineren Gruppen, damit man einfach ein bestimmtes soziales Netzwerk hat. Das hängt sehr vom Einzelfall ab, aber manche Kinder profitieren sehr davon, dass sie endlich den anspruchsvollen Lernstoff haben, auf den sie immer schon gewartet haben, weil das, was in der aktuellen Jahrgangsstufe behandelt wird, das wissen sie alle schon, das langweilt sie, da haben die nichts davon. Und das ist dann vertane Zeit. Gibt ein wunderschönes Zitat von einem Schüler, der sagte, wie viel könnte man doch jeden Tag lernen, wenn man nicht in die Schule müsste.
Das trifft den Nagel auf den Kopf, würde ich sagen. Aber jetzt geht's ja nicht nur um die SchülerInnen, sondern auch um die Lehrpersonen. Die müssen ja eine gute Ausbildung haben, um die Lernbedürfnisse und die Kompetenzen ihrer SchülerInnen richtig einschätzen zu können. Und halt auch eben zu entscheiden, ob ein Schüler oder eine Schülerin eine Klasse überspringen soll. Gibt es da mittlerweile für die Lehrerin bestimmte Angebote, um diese Kenntnisse zu erlernen, also so Weiterbildung oder ähnliches?
Also man muss sagen, dass Deutschland da wirklich ein Entwicklungsland ist. Etwa in den USA ist jede Schule verpflichtet, eine Person weiter zu qualifizieren in Fragen der Begabtenförderung. Und diese Person steht dann allen Lehrkräften eben zur Beratung zur Verfügung. Da gibt es ganz klare Curricula, da gibt es eigene Bildungsabschlüsse für diese Personen. Und das gibt es in Deutschland im Grunde nicht. Es gibt von privaten Trägern gewisse Angebote. Es gibt auch so gewisse Kurse oder einzelne Termine in der Lehrerfortbildung. Aber das ist leider überhaupt nicht systematisch gestaltet. Und es ist auch nicht so, dass es da einen eigenen Abschluss gäbe, ein gewisses Zertifikat, wo man dann in den Schulen auch besondere Aufgaben übernehmen könnte. Das ist ein merkwürdiges Ungleichgewicht, etwa im Bereich der Sonder- oder Förderpädagogik, wo es um die Schwächeren geht, haben wir ganze Studiengänge und eigene Schulen, aber im Bereich der Leistungsstarken wird da viel zu wenig gemacht, auch was die Qualifizierung von Lehrkräften anbelangt. Und wenn man Lehrkräfte fragt, ob sie sich denn zutrauen, begabte Schülerinnen und Schüler angemessen zu fördern, sagen viele, nein, das traue ich mir nicht zu, da weiß ich zu wenig drüber.
Ja, vielen Dank auch nochmal für den interessanten Einblick. Man merkt, man muss da wirklich noch ein bisschen schauen. Also da fehlt es wahrscheinlich noch ein bisschen an der Förderung und da muss noch einiges getan werden scheinbar. Und damit ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass Sie heute unser Gast waren und dass Sie sich Zeit genommen haben, um den Mythos so ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen. Lieben Dank.
Gern geschehen. Alles Gute für Sie.
So, fassen wir die wichtigsten Argumente der Folge nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben also herausgefunden, dass Hochbegabte eher komplexer denken als Normalbegabte und somit zum Beispiel Zeitprobleme während Klausuren bekommen könnten. Auf der anderen Seite kann man aber sagen, dass Hochbegabte durch ihr differenziertes Interesse an akademischen Kursen mehr Erfolg in der Schule haben als Normalbegabte. Trotzdem muss man sich auch das Verhalten hochbegabter SchülerInnen anschauen. Auch hier verläuft die Sinnesverarbeitung eher komplex, wodurch sie aufdringlich oder feige wirken können. Professor Dr. Hani hat auch noch mal ein paar gute Punkte mit eingebracht. Hochbegabte sind auch nicht immer lernwillig und können durchaus den Unterricht stören. Auch zur Förderung von hochbegabten Kindern hat Professor Dr. Hani gesagt, dass es eigentlich genau so einen Unterricht geben müsste wie den Förderunterricht für schwächere SchülerInnen. Aber sowas gibt es noch nicht flächendeckend in Deutschland. Auch eine gute Qualifikation aller LehrerInnen ist noch nicht gesichert. Man merkt also, hier ist noch viel Luft nach oben.
Wir sehen also, Hochbegabte können es auch mal schwer haben. Also kann angenommen werden, dass die Behauptung, die wir vorher aufgestellt haben, Hochbegabte haben es in der Schule immer leicht, ein Mythos ist. An dieser Stelle sind wir auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Alles, was wir heute gesagt haben, könnt ihr wie immer in der Beschreibung nachlesen. Dort findet ihr also unsere ganzen Quellen. Hört auf jeden Fall auch mal in die Folge 12 des Podcasts rein. Dort geht es um das Thema Talent. Auch hier wurde Professor Dr. Ernst Hani interviewt. Also wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch auf jeden Fall auch mal die andere an. Ansonsten verabschieden wir uns nun von euch und danken auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen schönen Tag noch.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr uns ganz einfach unterstützen. Ihr könnt sie auf Social Media teilen und sie euren Freunden und Bekannten empfehlen. Vielen Dank dafür. Eure Besserwisser.